another freezing night. A Christmas decoration leaks a stream of dimming light. A midnight stroke is fading soon, but never does the storm. And with a whistling tune, the Yuletide witch shakes from. And all the creatures near and far, they know their fear is gone. The Yuletide witch called Beffa now makes all their troubles run.
Donnerstag, 7. Dezember. Roswithas großer Wurf. Sina sitzt auf ihrem Bett. Es ist früh, vielleicht 7:30 morgens. Sie ist froh, dass sie die Nacht überstanden hat und auch alle anderen sind schon wach. Annika steht immer zeitig auf, auch wenn sie sich nicht um Sina kümmern muss. Bethül? Ist eben Bethül. Sie schläft zwar gerne und lang, aber noch wichtiger ist ihr, nichts zu verpassen und alle bei Laune zu halten. Sina kratzt sich am Kopf. Ihre Haare riechen immer noch nach dem Läuse-Shampoo, das Ovid und sie gestern auf der Krankenstation bekommen haben. Ob Ovid nochmal gekostet hat? Ob die Dinger wirklich nach Schoko schmecken? Seine Haare haben ein wenig nach Schokolade gerochen, findet Sina, drängt den Gedanken aber beiseite. Wenn eh schon alle wach sind, kann sie endlich diese eine Sache fragen, die sie schon länger interessiert. Wieso ausgerechnet Musketiere? Ich kapier's wirklich nicht. Natürlich hat Annika einen sehr langen Vortrag über Musketiere in petto und ist nach ein paar Sätzen auch nicht mehr zu stoppen. Eigentlich waren Musketiere Soldaten, die eine Muskete, also ein Gewehr, und manchmal zusätzlich Degen oder Dolch trugen. Der Grund, warum heute die meisten den Namen kennen, ist das Buch, Die drei Musketiere. In dem Buch kämpfen die befreundeten Soldaten Athos, Porthos und Aramis im Namen des französischen Königs gegen verschiedene Schurken und lernen dabei den Degenkämpfer D'Artagnan kennen, der zum vierten Musketier wird. Also ich bin D'Artagnan, sagt Sina und Bethül schüttelt den Kopf. Zähl nach, wir waren vorher zwei, ich denke du bist Aramis. Ihr wart zu dritt, Kess ist schon Aramis. Und wo ist dein Degen, D'Artagnan? Du vergisst das Messer, das ich mir durch den Arm stecken kann. Ach, komm schon. Bethül schnappt sich einen spitzen Bleistift vom Schreibtisch und zieht ihren Pullover hoch, der heute blassrosa ist. Kann ich auch. Sina muss schlucken. Sie hat Bethüls unsichtbare Stelle vorher schon gesehen, aber das große Loch in Bethüls Oberkörper ist echt übel. Sie steckt sich ohne weitere Worte den Bleistift hindurch und lässt ihn ein paar Mal um sich selbst drehen. Dann schaut sie Sina mit einem I told you so Gesicht an. Annika verdreht die Augen. Es ist Normalzeit. Leute, lasst uns frühstücken. Haben nicht sowieso alle Musketiere Degen, wispert Sina, während sie in den Gemeinschaftsraum schlurfen. Bethül zuckt mit den Schultern. Ist mir egal, Sina, ich will einfach nur mein Müsli und irgendwas, das nach Kaffee schmeckt. Ich glaube, ich nehme wieder Tee. Wie deine Befana, oder? Befana, Befana, Befana. Du hast Ovid gehört. Ich bin nicht total verrückt. Wer auch immer sie ist, es gibt jemanden, die sich Befana Grimm nennt und sie spukt hier im Schulgebäude rum. Oh, natürlich, wenn Ovid das sagt. Was ist denn dein Problem damit? Du hast einen Crush auf den Zottel, was? Quatsch, er ist nett, das ist alles. Er ist also nett. Riecht er auch nett? Von Weitem sieht's aus, als riecht er nach nassem Hund. Natürlich hat Bethül einen Punkt. Nicht mit dem nassen Hund, mit dem Nettfinden. Es gibt etwas an Ovid, das Sina außerordentlich mag. Alles, was von ihm kommt, seine Gefühle, seine Sprache, die Gedankenfetzen, die Sina zu empfangen glaubt, alles passt zueinander. Da ist kein Gegensatz, keine Spannung. Sie muss nicht auf der Hut sein. Selbst bei ihren Eltern hat sie so etwas nicht erlebt. Gerade bei ihnen. Sie versucht, Sina gegenüber Ruhe auszustrahlen, doch sie wusste sofort, da ist Panik, da ist Angst. Sina konnte es nicht wirklich erfassen, aber irgendwie waren da böse, furchtbare, böse Fetzen von Erinnerungen, Träumen. Sie blitzten auf, verschwanden sofort wieder und blieben unter der dicken Schicht von Sorge, Liebe, Stolz und Interesse verschüttet, die Eltern ihren Kindern gegenüber verspüren. Sie sind nicht die Ersten im Gemeinschaftsraum. Ben ist schon da, würdigt sie aber wie gewöhnlich keines Blickes. Am anderen Ende des Tisches sitzt Roswitha, alleine. Das ist allerdings eine Seltenheit. Normalerweise kreuzt die Band, also Anna, Rico, Chris, Ola und Roswitha, zum Essen immer gemeinsam auf. Was ist los, Roswitha? Ärger im Paradies? Wo sind deine Buddies? B Bethüls Hang, Offensichtliches schamlos auszusprechen, ist eine wirklich praktische Sache, findet Sina. Bethül erntet die bösen Blicke, alle anderen profitieren vom Ergebnis. Roswithas Antwort ist einleuchtend. Ist ein Donnerstag-Ding. Donnerstag aka Fleischvize-Freitag. Zu jeder Mahlzeit nur Fleisch. Die anderen warten auf die Currywurst zum Mittag, aber ich brauche mein Frühstücksmüsli. Anna isst Currywurst? Mm-mm. Anna riecht gerne Currywurst. Roswitha ist großstämmig, trägt eine offene blonde Mähne und ist auf gewisse Weise nicht nur Oberhaupt der Fünferbande, sondern auch der ganzen Klasse. Roswitha strahlt eine Ruhe aus, wie sonst niemand hier unten. Wenn eine tausendjährige Eiche gechillt ist, dann ist Roswitha mega gechillt. Außerdem sind Roswitha Pronomen absolut mega egal. Roswitha ist kein Typ und auch kein Mädchen. Was andere damit machen, kümmert Roswitha nicht. Sina, was geht? Das Beste an Roswitha ist, dass sie überhaupt keine Chefallüren haben. Roswitha wartet nicht etwa, bis man sich ihnen nähert. Sie quatschen einfach an, wen immer sie wollen. Und das stets freundlich und mit Respekt. Hey Roswitha, grad geht nicht viel, ist nicht meine Zeit. Was denn das für ein verknüllter Zettel? Ist das nicht die Elterninfo der Schule? Das stimmt tatsächlich. Es ist der Zettel, den Döpfner ihr gestern mitgegeben hat. Sina hat ihn viele Male durchgelesen. Hätten ihre Eltern ihn mit ihr besprochen, wäre vieles am Anfang einfacher gewesen. Stattdessen haben sie sie völlig planlos nach Kranstein geschickt. Inzwischen ist Sina auch klar, warum sie ihre Eltern nicht erreicht. 2 Wochen Funkstille steht auf dem Zettel. Um die Eingewöhnung zu erleichtern, ziemlich altertümliche Methode. Und? Warum hat ihr dann niemand das Handy abgenommen? Haben ihre Eltern sie einfach nur geghostet? Oder blockt die Schule das Signal irgendwie? Roswitha, weißt du, warum ich meine Eltern nicht erreiche? Klar weiß ich das, sagt Roswitha und wischt sich Müsli-Reste vom Mund ab. Nimm's einfach hin. Niemand hier meint's böse, Sina. Und in einer Woche kannst du so viel texten und telefonieren, wie du willst. Sina könnte nicht einmal raten, was Roswitha ist. Roswithas Doom könnte alles sein. Vom Kriegergeist bis zum Eismonster kann Sina sich alles vorstellen. Doch in Roswithas Fall traut sie sich nicht zu fragen. Garantiert hält Roswitha sich ganz gechillt an die Regeln. Donnerstage sind die schlimmsten Schultage von allen. Da sind Bethül und Annika sich ausnahmsweise einig. 3 Doppelstunden. Bio, Physik und Kunst. Darunter kein Fach bei Niederlage. Stattdessen hat die Klasse Unterricht bei den langweiligsten LehrerInnen der Schule. Plus, 2 von ihnen sind nicht eingeweiht. Roberta Liebetrut, Kunst, und Jobst Birnbaum, Französisch und Musik, sind nicht Eingeweihte. Sie haben keinen blassen Schimmer, mit welcher besonderen Art SchülerInnen sie es zu tun haben. Sie kommen als VertretungslehrerInnen vom städtischen Gymnasium Kralheim und fahren für ihren Unterricht extra den Berg herauf nach Kranstein. Alle anderen Lehrkräfte, darunter auch Jennifer Eisenhower, bei der sie donnerstags die ersten 2 Stunden Bio haben, wohnen in kleinen Zimmerchen drüben im Neubau. Nach allem, was man hört, sind diese Zimmer deutlich kleiner als die Apartments der Aliens. Eisenhower is the worst, stöhnt Bethül. Nicht, wenn wir wieder Frösche sezieren dürfen, sagt Anna und leckt sich die Lippen. Doch Sina weiß, dass Frau Eisenhower eigentlich das kleinste Problem des Tages ist. Ja, Bio ist blöd, doch Französisch ist furchtbar und Kunst? Kunst ist einfach nur zum Kotzen. Es ist langweilig, sinnlos und frustrierend, meint Annika. Und Annika ist sonst immer die Klassenstreberin. Nach 4 schier endlosen Bio- und Französischstunden und einem opulenten Mittagessen sitzt die schwarze Klasse vollgefuttert und müde oben im Kunstraum. Die Fünferbande hat quasi im Alleingang die gesamten Currywurstvorräte von Kranstein vernichtet und selbst Roswitha, die ja schon am Morgen eine beträchtliche Portion Müsli vernichtet haben, hat eine Schneise der Verwüstung auf dem Wursttablett hinterlassen. Selbst vor der vegetarischen Wurst und den leicht matschigen Pommes Frites-Portionen ist niemand zurückgeschreckt und so hat die Klasse, nachdem der Tischdienst 3-mal zum Nachschubholen in die Küche geschickt wurde, ein erschöpftes, aber glückliches Küchenteam zurückgelassen. Frau Liebetrut unterbietet sich wieder einmal selbst in ihrer kreativen Aufgabenstellung. Zeichnet die Person neben euch. Welch kreative und didaktisch hochwertige Aufgabe. Wie lange sie wohl am Konzept für diese Stunde gebrütet hat? 4, 5 Stunden? Mindestens. Frau Liebetrut benötigt viele Pausen, während sie denkt. Sie verkündet das Thema der Stunde wie ein Triumph der Kunstpädagogik und sackt im Anschluss erschöpft in sich zusammen. Ihre Arbeit für heute ist getan. Ben, der Narziss, kramt lustlos einen Taschenspiegel aus dem Rucksack und stellt ihn neben sich. Immer wieder aber lugt er herüber zu Emil, so als könne er sich nicht wirklich entscheiden, welches Motiv ihn mehr oder weniger interessiert. Sina, die zwischen Betül und Annika sitzt, ist ratlos, wen sie zeichnen soll. Und da sie einen Dreiertisch besetzen, treffen sie schließlich die Entscheidung, sich alle gegenseitig zu zeichnen. Der Fünferband geht's ähnlich. Anna, Chris, Rico und Ola sind sich einig, dass Roswitha das einzig in Frage kommende Motiv zum Zeichnen ist. Roswitha hingegen beschließt, die ganze Gruppe abzubilden. Und weil Roswitha Zeichnen nicht besonders mag, kramen sie aus einer Ecke des Kunstraums eine riesengroße Staffelei Leinwand und Ölfarben hervor. »Ich kann nur richtig oder gar nicht«, murmeln sie mit einem gebrüllten Flüstern und beginnen sofort, die mindestens 2x2 Meter große Leinwand mit ausladenden Strichen zu bearbeiten. Dabei fliegen Farbkleckse durch den ganzen Klassenraum und alle anderen bauen sich kleine Bunker aus Mänteln und Taschen, um nicht vollständig vollgekleckst zu werden. Frau Liebetrud bekommt von all dem nichts mit, denn sie ist ihr Butterbrot. Eine sorgsam bereitete Roggenvollkornstulle mit viel Kresse, so viel kann Sina erkennen, und viel Knoblauch, so viel kann Sina riechen. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Als sich Frau Liebetrud zum Waschbecken schleppt, um sich ein Farbklecks aus dem Gesicht zu waschen, von dem sie überhaupt nicht weiß, woher er kommen mag, wandert Liebetruds Vollkornbrot wie von einer unsichtbaren Hand getragen durch die Luft zur Klassentür. »Diebesgesindel«, grollt es da aus Roswithas Richtung, und ein mächtig großer Pinsel saust mit dem Stiel voran in Richtung des schwebenden Butterbrotes. Leider gibt es ein Problem. Sina sitzt im Weg. Beziehungsweise, sie säße nicht im Weg, hätte Roswitha akkurat gezielt, doch das ist nicht der Fall. Sie haben viel Kraft in den Wurf gelegt und etwas zu wenig Präzision. Sina sieht das Geschoss auf sich zukommen und sie weiß, dass dies das Ende ist. Roswithas Kräfte sind unendlich groß. Sinas Reflexe hingegen sind unendlich mies. Das haben Hunderte von Sportstunden immer wieder und mit großer Verlässlichkeit bewiesen. Mach's gut, die schöne, schlimme und verrückte Welt. Und dann sitzt Sina irgendwo an einem wohlbekannten Ort. Ihr schwirrt der Kopf. Der Raum um sie herum, er dreht sich noch ein bisschen weiter, bis er schließlich ganz zur Ruhe kommt und Sina sicher ist. Es ist ihr Zimmer. Sie hat noch ihren Zeichenstift in der Hand und ihrer Stirn etwas tropft von ihrer Stirn. Ein dünnes rotes Rinnsal. 3-4 Tröpfchen Blut. Sina erhebt sich langsam, ihr Kopf brummt ein wenig und sie schaut in den Spiegel neben dem Bad. Ein kleiner Kratzer über dem linken Auge, nicht schlimm, gerade so, dass er die Haut oberflächlich verletzt hat. Was immer gerade passiert ist, es ist... Die Tür springt auf. Eine Frau mit roten, zerzausten Haaren und einem angebissenen Butterbrot in der Hand stürmt herein. »Es ist ein Wunder«, ruft sie, gleichermaßen außer Atem wie Count. »Ja, es ist tatsächlich ein verdammtes Wunder.« Sina fällt es noch immer schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. »Du warst das gerade, oder?« »Naja, ja, nein, das ist es ja. Ich, sag mal, diese Kunstlehrerin, wie kann man so viel Knoblauch auf ein Butterbrot streuen? Ein Zählein hier und da sehr gerne und auch Kresse, warum nicht? Aber da fehlt doch was. Zwei dicke Scheiben Gouda oder Gurke und Tomate. Und die Mayonnaise, meinst du nicht?« Sina, es gibt da diese Frau, die macht dir eine Mayonnaise, davon träumst du noch 3 Tage lang. Das hat mich beim Mittagessen heute schon gewurmt. Pommes ohne Mayonnaise, piept's bei denen? Befana, wie komme ich denn in dieses Zimmer, wenn du das nicht warst? Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Und zu meiner allergrößten Schande muss ich dir gestehen, ich weiß es nicht, ich war sehr mit dieser Stullengeschichte beschäftigt. Und bevor ich mich versehe, rast dieser Pinsel auf mich zu, auf dich, Kind. Das musst du überhaupt noch lernen. Diese Im-Weg-Sitzerei, die ist überhaupt das Allergefährlichste auf der ganzen Welt. Mach das nie wieder, verstehst du? Aber wenn du es nicht warst, wer war es dann? Ich weiß es zwar nicht, aber so ganz allgemein würde ich sagen, die Klasse, in der du bist, da gibt es so einige Kandidaten, die dazu in der Lage wären. Himmel, ja, die Klasse. Sei ein Lämpchen, Sinalein, und sag denen Bescheid, dass du nicht gestorben bist. Du weißt ja, die ein oder andere mag sich Sorgen machen. Als Sina die Tür vom Kunstraum öffnet, findet sie großes Chaos vor. Roswitha steht immer noch da, von wo aus sie den Pinsel auf Befana abgefeuert haben, und starren in Richtung Tür. Frau Liebetrud ist auf einem Stuhl zusammengesunken und nötigt eine Reihe von SchülerInnen, ihr frische Luft zuzufächeln. Der Rest der Klasse sitzt oder steht in kleinen Grüppchen zusammen und redet wild durcheinander. »Es geht mir gut«, ruft Sina, und sofort sind alle Augen auf sie gerichtet. Aus Roswithas Richtung rollt eine riesengroße Welle der Erleichterung auf sie zu. Sina geht zu Frau Liebetrut und hält ihr die angebissene Stulle hin. Von einer mir nicht näher bekannten Person soll ich ausrichten, dass da zu viel Knoblauch und Kresse und zu wenig Mayonnaise drauf ist. Und Käse könnte auch helfen. Und wenn Sie ein Rezept brauchen, dann googeln Sie nach einer gewissen Clotilde Buddenbrock. Ehrlich, keine Ahnung, wer das ist, muss irgendeine alte Geschichte sein. Da hilft auch alles Fächeln nicht. Frau Liebetrut sinkt in sich zusammen und fällt in eine noch tiefere Ohnmacht als damals, als Haldersleben an der Decke hing.
Here you all I swear I saw right on my windowsill, a cowing crow and in her claws a yuletide witch's will, an everlasting testament, an everlasting call to cherish love and understand a nasty monster's house. And all the creatures near and far, they know their fear is gone. The Yuletide witch called Befana makes all their troubles look for broom and head. She masters every thread with ability to wake her. Hail the troublemaker. And all the creatures near and far, they know their fear is gone. The Yuletide witch called Befana.